Hi, ich bin Katrin Franke und ich rede über alles, worüber wir nie gelernt haben zu reden. Sex, Energie und die Wahrheit, was echte Verbindung wirklich bedeutet. Denn ich habe es schmerzhaft am eigenen Körper erlebt, was passiert, wenn du dich von deiner Lust, deiner Wahrheit und deiner Energie abschneidest. Und ich durfte lernen, wie Heilung und Ekstase wieder durch dich fließen, wenn du beginnst, dich selbst zu verstehen. Und deshalb welcome to Soul Sex Rising, der Podcast für tiefe Verbindungen zu dir selbst und zu anderen. Für mehr Lust, mehr Wahrheit und Energie, die dich vibrieren lässt. Denn Intimität ist der Schlüssel und nicht das Tabu.
The rabbit hole is deep. Und dann so, ja, 24-year-old, enters the chat. Ich habe ja sowas wie Libido. Ich darf eine Frau nicht zu sehr dominieren, das ist nicht gut. Unsicherheit ist, glaube ich, so einer der größten Erektionskiller. Okay, wenn du es nicht schaffst, über deine Probleme zu reden und irgendwie mal Emotionen zu zeigen und du hast seit Jahren nicht geweint.
Alles war so ganz anders.
Oft auch so, dass Männer nicht mehr mit ihrer primalen Energie verbunden.
Das ist immer so spannend, weil bei uns Frauen uns siehst du diese Lustlosigkeit halt in dem Moment nicht an. Und Männer sind halt einfach immer direkt exposed.
Hello, hello, hello. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich freue mich gerade sehr, denn ich bin hier wieder nicht alleine. Mein heutiger Gast ist tatsächlich jemand, der dieses Jahr auch wieder urplötzlich irgendwie in mein Leben kam. Und wir haben uns die letzten Monate sehr intensiv über all die Themen schon ausgetauscht, wofür Soul Sex Rising steht. Und ich schätze nicht nur sehr seine Perspektive, sondern weiß auch, dass die Folge einige von euch ziemlich inspirieren wird. Denn wir bringen heute endlich auch mal eine männliche Perspektive in das Ganze rein. Und bevor ich jetzt selbst super, super viel erzähle, ich freue mich riesig, dass du da bist. Lukas, magst du dich einmal ganz, ganz kurz vorstellen und uns mitnehmen, wer bist du, was machst du? Hau raus!
Ja, danke Katrin. Das ist direkt mal die schwerste Frage zu Anfang. Also wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es uns manchmal irgendwie in diesen Realms schwierig fällt, dann auch zu sagen, ja, wer bin ich und wofür stehe ich, so diese eine Sache. Ich würde sagen, also grundsätzlich bin ich Coach, Retreat Leader und Autor, also ich mache alle möglichen Sachen, die mich halt irgendwie begeistern, das schon seit vielen, vielen Jahren. Bin da, sag ich mal, ausgestiegen aus dem, wie man normale Dinge macht und das auf ganz, ganz vielen Ebenen im Leben. Und das mag Berufliches sein, das mag aber auch partnerschaftlich, Beziehungsleben sein und auch über den Aspekt wollen wir heute ein bisschen mehr sprechen. Ich habe dahingehend nämlich selber eine sehr, sehr spannende Reise hinter mir, die sehr viel mit unterdrückter Sexualität zusammenhängt. Und das ist auch ein Thema, was bei mir jetzt so dieses Jahr ganz, ganz stark hochgekommen ist, als etwas, worüber ich auch vermehrt sprechen und teachen und so weiter möchte. Und das ist auch mit so der Grund, warum wir heute hier zusammen sitzen. Und deswegen danke für die Bühne.
Mega cool. Voll schön, dass du da bist. Und du hast tatsächlich gerade schon wieder ganz, ganz viele Dinge gesagt, wo ich direkt schon wieder ganz viele Fragen hätte. Also ich glaube, das ist eh immer so, man hört was und man will immer direkt wieder alles darüber wissen und dann so, ey, go deeper. wenn du jetzt sagst, das kam dieses Jahr bei dir extremst oder wurde tatsächlich sehr, sehr präsent, das Thema beispielsweise also unterdrückte Sexualität, wie hat sich das bei dir geäußert, beziehungsweise was war so the turning point?
Ich würde nicht sagen, dass das Thema an sich dieses Jahr so krass rauskam, sondern dass darüber zu sprechen dieses Jahr sehr präsent wurde. Das ist etwas, was dieses Jahr neu war. Ansonsten, das Thema selbst hat sich über die letzten Jahre eher schon sehr präsent gezeigt. Ja, wo sollen wir da anfangen? Also, wo soll ich damit anfangen?
The rabbit hole.
The rabbit hole is deep. Ja, weil das ist etwas, ich habe dich eben im Vorgespräch gefragt, so wie viel Prozent Frauen und wie viel Prozent Männer hören hier zu und leider hast du die Statistiken dazu nicht, ist auch egal, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Frauen sich mit dem identifizieren können, was ich erlebt habe, aber als Mann, das ist irgendwie ganz komisch, wahrscheinlich aber auch Männer, weil unterdrückte Sexualität etwas ist in unserer heutigen Gesellschaft, was irgendwie so super präsent ist, aber nicht wirklich drüber gesprochen wird, und das ist ja das, also das ist ja deine Geschichte auch und ich habe halt einfach sozusagen eine andere Form davon erlebt, aber im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche, Gefühle, die damit einhergingen und sehr ähnliche Sachen, die einfach daraus entstanden sind, würde ich mal sagen. Und das hat alles vor ein paar Jahren angefangen. Da war ich 18 und habe irgendwann mal im Gespräch mit meinen WG-Kollegen gemerkt, dass meine Sexualität nicht vorhanden war. Und das war so ein ganz interessanter Turning Point, weil ich so gemerkt habe, so, die fragen mich so, wie oft holst du dir einen runter? Und ich so, nie. Und die so, wie nie? Und ich so, ja, nee, nie. weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist. Und die so, irgendwas ist falsch mit dir. Und dann habe ich halt erstmal angefangen, das zu hinterfragen. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, mich damit so auseinanderzusetzen. Weil als 18-jähriger Typ ist es jetzt nicht so normal, wahrscheinlich, dass das Thema halt nicht vorhanden ist. Und das hat dann für mich auch eine ganz, ganz lange Reise mit allen möglichen Ärzten und klinischen Untersuchungen und so weiter nach sich gezogen, weil ich dann einen sehr, sehr niedrigen Testosteron-Level hatte und so weiter. Das wirft natürlich all das Rabbit Hole auf von warum haben so viele Menschen heutzutage so niedrige Testosteron-Level oder insgesamt Hormonwerte? Das sind ja all die Themen, die heutzutage so hochkommen, wo ich gar nicht weiß, wo soll ich da jetzt anfangen? Also hilf mir.
Ja, voll. Ja, also erstmal danke, dass du es so offen teilst. Ja, es ist voll spannend. Ich bin gerade auch so am Überlegen, okay, in welche Richtung fangen wir jetzt an? Ja. Weil allein da war jetzt schon richtig, richtig viel. Vielleicht, was denkst du, ist gerade so das Problem in Bezug auf, dass sowohl Männer als auch Frauen überhaupt nicht über das Thema Sexualität sprechen, beziehungsweise es ist so ein Tabuthema oder man, jeder denkt, der andere hat es irgendwie besser oder bei jedem klappt es, nur bei mir nicht, weil was mir einfach aufgefallen ist, und das ist auch so das Feedback, was ich bekommen habe auf die letzten Podcast-Folgen, sowohl von Frauen als eben auch von Männern, ist wirklich so dieses, boah, danke, dass du drüber sprichst. Ich dachte, ich wäre alleine damit. Also ich dachte, ich müsste einfach das aussitzen. Also gerade zum Beispiel bei Frauen das Thema Schmerz beim Sex oder grundsätzlich einfach Lustlosigkeit. Und wenn ich jetzt beispielsweise auch höre, dass es ja auch Männer gibt, die unter, ich weiß nicht, kann man es auch Lustlosigkeit? Also du hattest wahrscheinlich in dem Moment auch keine Lust, oder?
Also, nö, Libido war nicht vorhanden und das für viele, viele Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Männer es gibt, die sowas erlebt haben. Ich kenne mittlerweile ein paar. Ich weiß nicht, ob das jetzt so super präsent ist, aber also, es gibt es auf jeden Fall. Und deswegen meinte ich eben, das werden vielleicht mehr Frauen nachvollziehen können als Männer.
Ja.
Aber ja, das war jetzt bisher mein Gedankengang.
Und was glaubst du, wo ist einfach da noch das Problem, weshalb man nicht drüber spricht? Also weshalb es dann auch so verschieden wird.
Ja, das ist ja die Frage, die du eben meintest. Das ist, also ich glaube, da ist halt, ich kenne wenig Lebensbereiche oder wenig große Themen, wo so viel Schuld und Schamgefühle drauf liegen wie Sexualität. Also, ich weiß nicht, wenn du dir das jetzt gerade mal überlegst oder auch so als Zuhörerin, Zuhörer, mir fällt irgendwie kein anderes Thema ein, wo so viel Schuld und Scham drauf liegt. Und Schuld und Scham sind halt quasi so mit die, oder nicht nur mit die, sondern so die am niedrigsten schwingenden Emotionen, die es gibt. Also da gibt es ja diese schönen Hawkins-Skala der Emotionen und all diese Geschichten aus der Spiritualität, wo man dann sehen kann, so okay, wow, wie schwinge ich, wie ist meine Frequenz? Und das hört sich ein bisschen wuhu an, aber im Endeffekt Schuld und Scham, wer das mal so richtig gefühlt hat, boah, das ist schon sehr, sehr mies. Und das zieht dich sehr, sehr runter. Und logischerweise sprichst du dann halt nicht so wirklich mit anderen darüber. Also, ja, also ich glaube, bei Männern ist Schuld und Scham zum Beispiel bei den zwei großen, wie so die, wie heißt das? Es gibt die vier apokalyptischen Reiter. Das sind eigentlich so die zwei apokalyptischen Reiter bei Männern. Es sind immer entweder Erektionsprobleme oder zu früh zu kommen. So, das sind immer bei Männern die zwei großen Schuld- und Schamthemen. Was sind es bei Frauen? Keine Ahnung, so tief bin ich da jetzt nicht drin, weil ich keine Frau bin. Aber das sind eigentlich so die beiden Sachen, wo Männer dann einfach nicht drüber sprechen und was so ganz, ganz groß in der Gesellschaft ist, aber keiner drüber spricht. Weil es mit Schwäche zu tun hat und so weiter. Weiß nicht, wie ist es bei Frauen?
Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Ich glaube tatsächlich so, wie hast du es genannt? Apokalyptische Reiter?
Ja.
sind tatsächlich nicht zu kommen beim Sex.
Ja, auf jeden Fall.
Also sei es jetzt grundsätzlich nicht zu kommen oder eben vaginal zu kommen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ist. Und einfach auch diese Lustlosigkeit.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass Frauen schon eher einfach drüber sprechen. Auch das wäre jetzt zum Beispiel so eine nächste Frage gewesen, weil wir Frauen, wir sind einfach grundsätzlich, dass man mal mit Freunden drüber spricht. Oder wir sind ja auch, wir zeigen uns auch schon mal bei Freunden verletzlicher, weil das ist, oder zumindest kenne ich das einfach so von meinen Freunden und mir. Und mich würde mal interessieren, wie haben deine Freundinnen damals reagiert oder beziehungsweise wie war das auch für dich, als du das erste Mal verstanden hast, auch zu Ärzten gegangen bist und so, boah, krass, okay, hier ist irgendwas. Hattest du da überhaupt jemanden, mit dem du drüber reden kannst? Weil ich kann mir vorstellen, dass man sich da auch super allein vorkommt.
Ich glaube, am Anfang war das für mich noch nicht so ein großes Ding, weil das, das ist auch immer super schwer zu erklären für Menschen, die das nicht erlebt haben. Aber es war halt wirklich, du musst dir das so vorstellen, ich war ungefähr 2,5, 3 Jahre lang in einem solchen Film, dass ich nicht einmal mir dessen bewusst war, dass meine Sexualität nicht vorhanden war. Also das heißt, Libido war so, also war minus irgendetwas, also war unter null, minus 100 oder so, wo quasi nicht mal der Gedanke daran existiert, dass es ja existieren könnte. Und ich musste erst im Gespräch mit Leuten feststellen, dass ich mir seit 3 Jahren keinen einzigen Gedanken über Sex gemacht habe. Also so vergraben war das, dass nicht einmal der Gedanke darüber überhaupt existent war. Und dann bin ich natürlich so weit weg von allen anderen gewesen, dass es, also natürlich habe ich da mit niemandem drüber gesprochen, logischerweise. Ich habe das dann erstmal nur als ein hormonelles Thema gesehen, weil ich dann eben mit 18 eben dann diagnostiziert wurde mit niedrigem Testosteronspiegel, wo alle so waren, das kann doch gar nicht sein bei deinem Sportpensum, bei so wie du dich ernährst und wie du sonst, also weil ich war halt durchtrainiert, 18-jähriger Typ, der normalerweise auf einem Peak von Testosteron sein sollte und ich hatte halt einfach weniger als ein 100-Jähriger. Und das war halt schon so ein bisschen erschreckend für die Ärzte. Ich war so, was geht da ab? Und deswegen habe ich natürlich erstmal mit niemandem drüber gesprochen und habe dann einfach erstmal von denen eine Testosteronersatztherapie verschrieben bekommen. Ja, dann hatte ich halt irgendwann wieder einen Testosteronspiegel, also von außen zugeführt. Aber geändert hat sich an dem Thema erstmal gar nichts. Das fand ich auch sehr, sehr interessant zu bemerken. Ich weiß nicht, wir haben auch ein bisschen so über deine Journey ja schon gesprochen mit den ganzen Ärzten und mit diesen ganzen Treatments und so, die du dann gemacht hast. Und das war bei mir halt auch so. Die haben mir diese Testosteronersatztherapie gegeben und auf dem Papier hatte ich dann den perfekten Testosteronspiegel oder sogar viel zu viel, aber ich habe immer noch nichts gefühlt. Mein Körper war anscheinend so taub und so abgestumpft und so weiß ich nicht was, dass ich nicht einmal bei einer viel zu hohen Dosis Testosteron irgendeine Art von Libido gespürt habe. Null.
Ich finde das so spannend.
Was denkst du dazu, auch so mit im Hinblick auf deine Erfahrung?
Ich finde das einfach, ich habe gerade so drüber nachgedacht, wie krass, also wie geil unser Körper eigentlich ist und uns immer wieder auf die richtigen Themen hin, also wirklich so diese Psychosomatik dahinter, weil bei mir war es natürlich total anders. Und also ich musste auch gerade so schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, so krass, in meinem Kopf war es ja schon von klein auf irgendwie so Themen Sex und ich habe immer nur drüber nachgedacht und immer so, ne, und deshalb super spannend, aber wie auch, dass wir jetzt heute hier sitzen und uns ja wirklich auch so ganz, ganz tief spüren, dass das irgendwo unsere Aufgabe ist, über diese Dinge zu sprechen, dafür zu sensibilisieren, für zwischenmenschliche Verbindungen loszugehen etc., das kommt ja auch nur daher, weil unser Körper uns in dem Moment einfach in jüngeren Jahren einfach voll auf dieses Thema gestoßen hat, weil wir hingucken mussten, weil es dann gar keinen Weg mehr drumherum gab. Und deshalb finde ich, dass so dieses Zusammenspiel einfach so spannend wie, also gut, das ist jetzt wirklich ein komplett anderes Thema, ne? Aber wie wirklich unser Körper oder über Symptome uns eigentlich immer nur eine Richtung gegeben wird. Also dass jedes Symptom eigentlich wirklich für uns ist, wenn wir bereit sind hinzuschauen. Auch wenn es dann, ne, ich meine, bei dir sieht man es ja total, du hast auf dem Papier die richtigen Werte gehabt und trotzdem hast du nichts gefühlt. Bei mir war es so, ich habe auch nervlich alles, also bei mir war es ja eine Nervenkrankheit, ich habe die Nerven mit Medikamenten, mit Drogen, mit allem betäubt und trotzdem hat es ja nicht funktioniert.
Wow.
Und das finde ich zum Beispiel super, super spannend. Deshalb freue ich mich noch mehr. Ich finde das so, ich finde das einfach so geil, wenn man sich jetzt überlegt, wofür wir einfach losgehen, was so auch diese, ich kenne ja auch so, du hast ja auch von deiner Vision schon mal erzählt. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, jetzt auch nochmal so eine andere Frage. Ich meine, du bist ja sehr, sehr jung. Ne? Also das hat mich, also für jeden, der jetzt hier so zuhört, ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wann du mir das gesagt hast, aber es war doch relativ am Anfang, haben wir aber auch schon so ganz, ganz viel geredet. Und ich war so, Mitte 30, bei dem, was du schon alles erlebt hast und alles, was du so gemacht hast. Und dann meintest du, 24 bist du, ne?
Ja.
Ja. Also das heißt, du bist ja sehr jung. Und ich finde das super faszinierend, wie du trotzdem oder gerade weil du so jung bist, wirklich so in diese Tiefe gehst. Glaubst du, das hilft dir? Also glaubst du, das ist so gerade, weil ich meine, ich habe das Gefühl, wenn ich es anschaue, so, du hast einfach ein Calling. Es ist einfach so voll da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was meine Frage dazu ist. Ich finde das gerade einfach, ich job das ein.
Nehme ich gerne auf. Ich sehe die Frage noch, die du hattest.
Okay, job.
Es sind mehrere Loops offen. Ich versuche, die mal gerade zusammenzubringen. Also, ich glaube, dass das schon diese Reise des Schmerzes irgendwo ist, die einen auch reifen lässt, sozusagen. es gibt ja dieses from pain to purpose or from trauma to drama, nicht from trauma to drama, from trauma to dharma, so. Nicht Drama hoffentlich. So, und ich finde, das ist irgendwie, also das ist das, was du eben angesprochen hast, so warum haben diese Treatments nicht angeschlagen? Warum haben, hat eine hohe Testosteronzufuhr nichts verändert im das, worum es ging? Nichts verändert. Warum haben bei dir die Betäubungen des Nerves nichts verändert? Ist ja interessant, weil, okay, was hat sich dann, also was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass es sich bei mir geändert hat? Innere Arbeit. Du kommst um diese verdammte innere Arbeit nicht drum herum, wenn du diese Themen wirklich auflösen willst. Es funktioniert nicht. Also zumindest meine Erfahrung bisher mein ganzes Leben lang. Und das ist, glaube ich, dann auch das Interessante darum, warum sich das dann wieder zu unserem Purpose entwickelt. Weil wir die innere Arbeit dann gemacht haben, die notwendig war, um dieses Thema wirklich an der Wurzel zu lösen, also radikal zu lösen sozusagen. Also radikal kommt ja, radis ist die Wurzel aus dem Lateinischen. Das heißt, wir packen an der Wurzel an und ziehen die aus dem Inneren raus. Und so können wir uns überhaupt erst verändern. Und ich glaube, das ist notwendig dafür, um dann auch anderen Menschen wieder wirklich damit helfen zu können. Was der Grund ist, warum super viele Mediziner uns nicht helfen können, weil sie ja nicht im Inneren arbeiten, sondern im Außen mit irgendwelchen Symptomen halt was machen. Was cool ist, wenn du dir ein Bein gebrochen hast, bitte geh ins Krankenhaus. Aber sonst, wenn es so um solche Themen geht, die wirklich im Inneren belasten, die dann mit Emotionen zu tun haben, mit Schuld und Scham, da musst du immer im Inneren arbeiten. Es wird kein Weg drumherum gehen. Und das Altersthema, ich finde es interessant, dass du es gerade ansprichst, weil das ist halt etwas, was mir super oft passiert oder begegnet. Sei es im Umgang mit Frauen, sei es generell im Leben, das sind immer alle schockiert. Bin ich mittlerweile gewohnt, ich weiß nicht, keine Ahnung, kann ich dir nicht genau sagen, warum das bei mir so ist. Ich habe einfach wahrscheinlich ein bisschen früher angefangen mit vielen Dingen und habe aber auch das Gefühl, es ist fast schon so wie so eine, wie so ein Phänomen weltweit, dass, ich weiß nicht, ob das nur meine Bubble ist, aber ich sehe das zum Beispiel auf Social Media mittlerweile ziemlich häufig, so diese Reels, wo dann so Frauen in ihren Mitte 30ern sind und so, ja, ich hätte jetzt gedacht, mit Mitte 30 bin ich jetzt mit so einem stabilen, im Leben angekommenen Typen mit 40 zusammen oder so. Und dann so, ja, 24-year-old, enters the chat. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein globales Phänomen ist, aber ich habe es auf jeden Fall schon häufiger erlebt. Und dann waren die Frauen immer schockiert und dann ich so, ja gut, was soll ich jetzt sagen?
Ich liebe es, wir haben ja tatsächlich auch schon drüber gesprochen. Yeah. Wir kommen ja auch schon wieder von Arschbacken auf Kuchenbacken, aber das ist ja irgendwie normal, ne? Yeah. Aber tatsächlich, ich finde das, wenn du jetzt sagst, es ist so ein globales Phänomen, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Mm. Und ich glaube, wenn wir, und das ist ja auch das, was ich beispielsweise jetzt gerade bei mir, wir haben ja eben im Vorfeld auch drüber gesprochen, was ich so für Resonanz bekomme, auf die Beiträge, die ich poste, etc. Das sind entweder wirklich Männer, die mit sich irgendwie im Reinen sind und die wirklich auch so, die dem Ganzen einfach auch bewusst entgegenschauen. Oder aber es sind so die wirklich, die Männer, die irgendwie Mitte 40 sind und du das Gefühl hast, dem wurde das Spielzeugauto geklaut, weil irgendwie, keine Ahnung, also wirklich die so krass in ihrem Ego sind. Und dann wiederum die Männer, die Frauen klein machen. Also sprich von der Unabhängigkeit der Frau angeknackst sind. So. Und dieses Phänomen, was du ja meintest, mit, dass die Frauen, die so ne, Anfang, Mitte 30 sind und die einfach mitten im Leben stehen, irgendwie ist es ja noch in uns drin, dass wir jemanden wollen, der an unserer Seite ist, der uns halten kann und der uns diesen Raum gibt und der einfach da ist. Und irgendwie ist es in unserem Kopf drin, okay, vielleicht durch diese Vaterkomplex, dass es halt jemand Älteres ist. Spannend ist aber, dass die Generation halt oftmals dieses Ego gar nicht gelernt hat, mit unabhängigen Frauen umzugehen. Das heißt, das sind die, die dann wiederum die Frauen klein machen. Aber die Generation so jetzt gerade so Mitte 20, die sind einfach schon viel bewusster. Ich erkenne auch ganz, ganz viele so Mitte 20-Jährige, die wirklich auch mit ihren Freunden, also mit ihren männlichen Freunden zusammensitzen und über ihre Probleme sprechen. Wo ich mir immer denke, warum auch immer, ich finde es super heiß. Also so, weil das wird jetzt zum Beispiel so ein Mitte 40-Jähriger nicht machen. Probleme existieren nicht. Ja. Ne? Und in dem Moment kann ich das.
Also, red weiter bitte, aber es sind so viele. Du hast so viele gute Sachen gesagt. Hast du noch was?
Ja, bestimmt, aber. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur eine Bubble ist. Ich glaube wirklich, dass es einfach diese Bewegung ist, weil die jüngere Generation einfach offener dafür ist, mehr zu sehen, beziehungsweise auch bewusster ist und auch mit der Unabhängigkeit der Frauen, die ja immer häufiger wird, umgehen können. Und das wiederum gibt den Raum. Also von daher, ich glaube, es ist nicht nur eine Bubble.
Sehr, sehr, wow, gut, richtig gut, geil. ergibt total Sinn, weil, als du es eben erzählt hast, mit die Männer sitzen im Kreis und sprechen über ihre Probleme, habe ich hier gedacht, ja, komm in meinen Man Circle. Also ich mache jetzt keinen, nein, mache ich nicht, nein, 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 wir haben das nur auf unseren Retreats immer gemacht, das ist so dieses, manche Leute belächeln das dann ja, boah, dann sitzen die Männer da oben auf dem Berg und reden über ihre Probleme, du, ich habe mittlerweile genug Retreats veranstaltet und Man-Circles gehalten, wo die Männer einfach so in Tränen waren und sagen so, das habe ich noch nie jemandem erzählen können, danke, dass mal einmal dieser Raum da ist. Und das waren auch Männer, teilweise die waren Ende 30, Mitte 40, die kommen dann zu den 25-Jährigen in die Man-Circles, weil die es halt mit ihren Kollegen nicht können. Das ist halt, weißt du? Mhm. Und dann können schön die Leute Mitte 30 und Mitte 40 dann auf die Jungen schauen und sagen, ja komm, ja die Gen Z, ja ey, so, okay, wenn du es nicht schaffst, über deine Probleme zu reden und irgendwie mal Emotionen zu zeigen und du hast seit Jahren nicht geweint, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel besser ist, ehrlich gesagt. Und dann komm lieber mal auf einen Man-Circle, hiken wir mal den Berg da hoch, bisschen physische Anstrengung, schmeißen ein paar Steine runter und danach reden wir mal über die Dinge, die jetzt wirklich anstehen. Also das ist doch nicht, was ist denn das für ein Kindergarten? Also das ist meine Meinung dazu.
Voll. Ich finde,
wenn es um diese Generationssachen geht.
Ja, ich finde es richtig spannend. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, warte kurz. Mhm. Oh wow, wo ist er jetzt?
Lass uns mal ganz kurz beide genau, also ich konzentriere mich jetzt auch mal mit dir auf diesen Gedanken und so absolut no pressure, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal so 10 Sekunden voll darauf, welcher Gedanke das war, okay?
Okay, warte. Ah, ich habe ihn wieder.
Siehst du? Funktioniert jedes Mal. Geil.
Lieb's.
Weiter?
Und zwar, ich finde es tatsächlich ja voll spannend, dass gerade so die ältere Generation immer sagt, ja, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil wir schon so viel Lebenserfahrung haben. Und gleichzeitig sieht man ja, dass wir von Kindern so unfassbar viel lernen können. Also beispielsweise, sei es jetzt diese einfach so diese Präsenz, da zu sein, ne? Also das für ein Kind ist alles immer neu und so diese alle Farben und alles ist toll und man ist in dem Moment. Und genauso sehe ich das aber auch, dass jetzt, und das bewundere ich wirklich, ich bewundere das total, wenn Männer mit Anfang, Mitte 40, 50, egal wie alt, ja, wirklich nochmal sagen, ey ja, ich habe richtig viel Lebenserfahrung, gar keine Frage, aber in meinem Leben ist auch nicht alles gut gelaufen. Und wenn ich jetzt sehe, dass da jemand Mitte 20 ist, der einfach sich diese emotionale Intelligenz annimmt oder einfach andere Dinge verkörpert, dass ich nochmal bereit bin, Schüler zu sein bei jemandem, der jünger ist.
Ja.
Und ich finde, das bedarf aber auch Mut, eben hinzuschauen und wirklich auch so diesen Mut, einfach zu sagen, ey, ja okay, dann weiß ich es halt nicht. Ich habe halt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich glaube, das kann man ja eh auch auf jeden Lebensbereich irgendwie so ummünzen, weil immer wer denkt, er wüsste schon was, der verschließt sich ja vor jedem Learning. Und deshalb finde ich es voll spannend. Ich glaube, dass du gerade deswegen auch ein extremst großes Vorbild auch für Männer bist. Ne? Also so nicht nur für Jungs, sondern wirklich auch für Männer. Und das finde ich richtig, richtig cool.
Danke. Ja, es ist ja, also, als ich das jetzt eben so gesagt habe mit diesem, ein bisschen plakativ mit den Generationen und so weiter, es ist ja so, in meinem Umfeld sind ja alle älter als ich. Also ich verbringe meine Zeit ja mit Leuten, die sind eigentlich zwischen, die allerjüngsten sind vielleicht mal 28, aber meistens eher so zwischen Mitte 30 und 50 oder so. Und deswegen, ich nehme mir da gerne einfach so das Beste aus beiden Welten mit raus. Und ich glaube auch, dass es in unserer Generation, ich weiß nicht, bist du jetzt meiner Generation, keine Ahnung, bist ja irgendwie auch noch ein paar Jahre älter als ich. Naja, jedenfalls bei den jungen Menschen gibt es auch viele Dinge, die, sag ich mal, man wieder von der älteren Generation lernen kann. Also wenn du zum Beispiel hast du eben was von Präsenz gesagt und wenn man jetzt mit Kindern ist, ich habe ja selber eine Tochter, die ist 2 und wenn ich da jetzt so wie Menschen meiner Generation, wie so andere Anfang, Mitte 20-Jährige die ganze Zeit auf TikTok hängen würde, würde ich jetzt auch nicht weit kommen mit einer Tochter. Also wenn ich mit ihr bin, bin ich voll da und dann bin ich nicht am Handy. Ehrlich gesagt habe ich eine Screentime, die ist wahrscheinlich geringer als vom durchschnittlichen Mitte-30-Jährigen, weil ich das auch wertvoll finde, dass ich zum Beispiel selber diese Kindheit noch hatte, wo ich ohne diese ganzen Devices aufgewachsen bin und dass ich diese Präsenz eben noch kultivieren kann. Und deswegen mag ich es immer, mir von beiden Seiten da oder von beiden Welten oder aus allen Welten, es gibt ja nicht nur zwei, aus allen Welten was rauszunehmen.
Ja, voll spannend. Richtig schön. Ich hatte jetzt eben noch ganz viele Fragen.
Ja. Zu den Altersdingern noch? Oder da haben wir jetzt auf jeden Fall noch Loops offen.
Ja, oder? Aber ich glaube, da bist du, also wenn ich musste eben so lachen, als du gesagt hast, du hast ganz viele Loops gemacht. Ich versuche dir jetzt mal zu schließen. Das hast du gefühlt bei jeder Sprache. Einmal das. Aber das hast du auch so gefühlt bei jeder Sprache, habe ich gesagt. Weil ich einfach immer irgendwie was raushaue und dann so brrrr. Und ja, also.
Vielleicht noch diese eine Sache. Was würdest du sagen aus der Frauenperspektive? Warum ist es dann so, dass diese Mitte-30-jährigen Frauen, oder nicht nur Mitte 30, auch Anfang, ich meine, du bist Ende 20, du bist ungefähr die jüngste Frau, die ich kenne. was ist da, also warum seid ihr dann sozusagen so auf, was ist denn der Unterschied wiederum zwischen zu Mitte-20-jährigen Frauen? Warum sind die Mitte-20-jährigen Frauen dann nicht mit den Mitte-20-jährigen Dudes, sondern die Älteren? So, was ist von eurer Seite dann der Match?
Ich glaube tatsächlich, dass wir da, ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren, weil ich glaube, das ist auch unsere Bubble, in der wir drin sind.
Ja.
Weil jetzt beispielsweise, es ist natürlich, es hängt natürlich immer auch an der emotionalen Reife von jemandem. Ne? Also ich meine, du bist jetzt 24, du bist aber emotional total reif. Ne? Oder grundsätzlich bist du total reif und einfach auch schon viel weiter wie eben manch 30-Jähriger. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch 24-Jährige, die, wie du schon sagst, den ganzen Tag eher auf TikTok hängen oder irgendwie noch beim Mami wohnen. Und also auch hier bitte no judgment, aber ne, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja nicht das Gleiche. Das heißt, jetzt eine Mitte-30-Jährige würde sich wahrscheinlich nicht so jemanden aussuchen. Ja, sondern es ist ja immer auch so ein State of Being, also wo bist du gerade? Und ich glaube einfach, dass zum Beispiel die Männer, die in jungen Jahren einfach schon reif sind, die matchen in dem Moment einfach mit der Reife der Frau. Weil die Frauen sind grundsätzlich, sind Frauen ja gerade so im Teenage-Alter früher entwickelt als Männer. Also ich habe das gerade so in meinem Teenage-Alter, wenn ich so überlegte, so die Jungs, keine Ahnung, wenn ich 17 war, da habe ich mir die Jungs angeguckt, dann dachte ich mir so, ihr seid irgendwie gerade erst in die Pubertät gekommen. So. Und das heißt, in dem Moment haben sich Frauen automatisch immer mal so, ich weiß nicht, so 2-3 Jahre ältere Jungs ausgesucht, ne? Und eher auch zu den Jungen aufgeschaut, die halt älter waren.
Ja.
Und ich glaube halt einfach, dass so wirklich, wenn man es jetzt einfach mal wirklich pauschalisiert, ich sage jetzt mal so die Mitte-20-Jährigen, die einfach voll weit sind, dass das im Prinzip dann ein Level ist oder nicht nur ein Level, sondern es ist dann in dem Moment diese emotionale Reife, die eine unabhängige Frau halt möchte oder braucht an der Seite, die wiederum von älteren Männern nicht gegeben ist. Weil es gibt zum Beispiel auch da, boah, es sind wirklich so voll die Pauschal, also ne, wie gesagt, man kann es nicht auf alle ummünzen, aber das ist einfach so das, was ich mitbekomme. Es ist auch einfach, dass ganz, ganz viele so Anfang, Mitte 30-jährigen Männer, die vielleicht in ihren 20ern erstmal so einfach Spaß gemacht, also eine Party gemacht haben und ihre 20er gelebt haben, die fangen dann so mit Anfang, Mitte 30 an, so ihr Leben aufzubauen und so in den Griff zu kriegen. Und sind dann aber auch voll in diesem Hustle-Mode, also auch gar nicht bereit oder ready für eine Frau oder ne, irgendwie irgendwas zu kreieren. Das heißt, es ist wirklich, ich glaube, es liegt einfach, ich glaube, man kann es gar nicht pauschalisieren, ich glaube, es liegt einfach wirklich an der emotionalen Reife eines Mannes, eines Jungen, wie auch immer. Und deshalb glaube ich jetzt, so, um deine Frage zu schließen und zu beantworten, ich glaube einfach, dass die Mädels, die Mitte 20 sind, nicht mit den Mitte 20 reifen Jungs zusammen sind, weil die vom Kopf noch gar nicht so weit sind.
Mhm.
Also weil vielleicht in dem Moment einfach, vielleicht wären die wiederum perfekte Match für die 40-Jährigen, die...
Ja. Das ist sehr, super interessant, dass sich das so, weil ich kenne das auch dann wiederum, dass dann die Mitte 30-jährigen oder Ende 30-jährigen Männer dann auch gerne wieder so eine Mitte 20-jährige Freundin haben. Also es ist echt interessant, wie sich das dann wieder alles so, alles wieder irgendwie auch passend zusammenfügt. Sehr, sehr spannend. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, weil es hat sich für mich, manchmal hört sich für mich so ein bisschen an, als ob jetzt Leute mich ein bisschen zu sehr praisen dafür, wie emotional weit ich bin und so. Das ist manchmal ein bisschen so, ja. weil aus einer gesunden Bescheidenheit heraus bin ich mir auch darüber zum Beispiel bewusst, dass ich ehrlich zu mir sagen muss, okay, es gibt aber auch Anteile in mir, die auch einfach 24 sind. So, und das ist dann auch wieder ein Bewusstsein, was ich bei vielen jungen Männern dann nochmal so auch ins Bewusstsein pflanzen möchte. Es gibt ein paar, also die allermeisten Kunden von mir zum Beispiel auf Retreats und Coachings und so weiter, die waren immer älter als ich. Aber es gibt auch ein paar junge Männer und dann bin ich da immer so besonders vorsichtig, weil ich es von mir selber kenne. Es gibt auch einfach dann junge Anteile in sich selbst, die auch nicht vergessen werden dürfen, weil sonst bist du irgendwann einer, der ist mit 30, trägt er die Last der Welt auf seinen Schultern und kann sich nie erlauben, auch mal wieder Kind zu sein. Und das ist auch ein super, super wichtiges Ding, was ich selber merke, dadurch, dass ich habe ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit, ich habe eine Tochter, ich habe alle möglichen Leute, die irgendwas von mir wollen, Team, hier ist das. Und das heißt, es ist immer viel Verantwortung auf mir und das schon seit vielen, vielen Jahren, was einen natürlich auch reifen lässt. Aber dann auch wieder sich bewusst zu sein, okay, und dann gibt es aber auch den jungen Anteil in mir, der einfach mal gerade gar keinen Bock auf diese Verantwortung hat. Und dem muss ich ein Ventil geben, damit ich nicht mir irgendwann alles auf den Kopf fällt und ich dann das gibt es ja auch bei Menschen, die dann einfach eine Early-Life-Crisis haben oder eine Midlife-Crisis und auf einmal geht gar nichts mehr. Um sowas zu vermeiden, sollte man sich dessen bewusst sein, dass diese Teile eben existieren, dass man keine monolithische Persönlichkeit ist, sondern viele, viele Anteile hat und die alle auch unterschiedliche Care brauchen. Kannst du das greifen, haust wenn ich immer, das so meine?
Ja, voll, aber du haust immer Wörter raus. Ich habe gerade noch monolithisch im Kopf.
Also wie so dass das so wie eine Persönlichkeit ist, die nur aus einem Teil besteht. Also, dass wir so eine Persönlichkeit sind. So dieser Gedanke, wir sind diese eine Persönlichkeit, wir sind dieser eine Mensch und wir sind nicht verschiedene Anteile, die sich sogar widersprechen können und auch Paradoxa mit sich bringen. So, das ist einfach das, was ich damit meinte.
Ja, voll. Also aus dem Zusammenhang habe ich es verstanden, aber ich war so, wow, schon wieder ein Wort gelernt.
Ja,
genau. Aber ja, voll, ich weiß voll, was du meinst, aber ich finde tatsächlich, das ist egal in welchem Alter, finde ich, ist es so unfassbar wichtig, dass man einfach auch noch das Kind in sich auch, also nicht das verletzte innere Kind, sondern wirklich auch dieses, das Kind, was einfach da sein möchte, was präsent ist, was einfach auch Spaß haben möchte, weil das Leben ist auch manchmal eine Ohrfeige nach der anderen und da, ne, oder einfach auch, wie du schon sagst, es ist halt auch Verantwortung und gerade wenn man auch so in dieser Persönlichkeitsentwicklung ist, es ist einfach, ich finde, Persönlichkeitsentwicklung ist die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, ne, also wirklich auch so für alle Dinge, die auch passieren und das ist natürlich manchmal hart und deshalb, egal in welchem Alter, egal ob du 20 bist, ich liebe meine kleine Katrin, die am liebsten den ganzen Tag nur Meerjungfrau spielen will oder so. Ne? Also die darf auch gerne immer wieder rauskommen. Und das ist, glaube ich, auch egal, ob Mann oder Frau, egal welchem Alter. Ich finde, das ist so wichtig, dass wir da auch immer irgendwie noch so dieses innere Kind auch immer wieder rauslassen.
Umso besser, dass du nach Kopangan kommst. Dann können wir mehr Jungfrau, da kannst du die richtig rauslassen.
Ich liebe es so, ich freue mich so. Ja, voll. Okay, also, finde ich mega spannend. Finde ich einen richtig, richtig coolen Gedanken, den du eben gedroppt hast. Mich würde jetzt mal interessieren, du hattest ganz am Anfang gesagt, also jetzt deine ganze Story, ne, dass du letztendlich die Heilung gefunden hast in der inneren Arbeit. Magst du vielleicht mal teilen, was da für dich wirklich, worauf du gestoßen bist, beziehungsweise was dann letztendlich der Punkt war, weshalb das Ganze, also dann, wie kam die Heilung?
Wie kam die Heilung? Also vielleicht auch da, die Frage suggeriert, als ob es einen abgeschlossenen Heilungsprozess gäbe, der quasi so wie so ein runder Kreis jetzt ist. Aber es ist eben ein Heilungsprozess und kein einmal gemacht und jetzt ist es vorbei. Aber das nur kurz dazu gesagt. Dennoch würde ich behaupten, dass das gewissermaßen geheilt ist. Heil, also geheilt im Sinne von heil sein, ganz sein, weil es sich auf jeden Fall deutlich ganzer und runder anfühlt als noch vor vielen, vielen Jahren. Und ich jetzt nicht mehr mit diesen ganzen tiefen Gefühlen von Scham und Schuld konfrontiert bin, die halt sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr präsent waren, als ich überhaupt dann mir angefangen habe, das Thema dann aus dem Inneren nach außen zu holen. Weil ich habe ja eben gesagt, also den Loop haben wir ja angefangen, ich hatte also diese sehr, sehr hohe Testosterongabe dann gehabt, also die Therapie hat angeschlagen, ich habe das dann, auf dem Papier war alles gut, aber innerlich war gar nichts gut. Also es war halt einfach trotzdem noch taub, vollkommen taub, immer noch. Und das eine ganze Zeit lang, bis ich, glaube ich, ein Jahr nach Anfang der Testosterongabe, mindestens ein Jahr, glaube ich, habe ich dann eine Session gehabt, eine Heilungssession, die aber nicht als solche ausgelegt war, sondern eigentlich war es nur, dass eine Freundin und ich dachten, es wäre doch eine gute Idee, mal ein paar magische Trüffel zu nehmen. So, und ich habe dich am Anfang gefragt, wie offen darf ich auf deinem Podcast
reden? Ja, klar.
Deswegen, also, hatten wir diese schönen Dinger da in der Hand und es war immer noch in meiner Studentenbude. Das heißt, ich war dann zu dem Zeitpunkt 19 gewesen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch schon am Reisen war, aber dann bin ich ab und zu mal wieder zu meiner Studenten-WG zurück und das waren auch coole Leute und so. Und dann bin ich halt mit der Freundin da irgendwie in mein Zimmer und dann haben wir halt diese Mushrooms genommen. Und auf einmal war das so, alles war so ganz anders. Und natürlich, so deine Wahrnehmung verzerrt sich und auf einmal siehst du die ganzen Muster und so weiter. Und es war jetzt auch nicht, als ob ich das erste Mal das gemacht hätte, sondern mir war das schon bekannt. Aber was dann anders war, war, dass nicht nur auf einmal sich die Bettdecke wölbte und senkte und die Decke von meiner Wohnung irgendwie runterzukommen schien, sondern auf einmal macht es in meinem Körper wie so, als ob so eine Energie durch meinen Körper fließt und mein Körper sich so so bewegt, schon fast so, was ich heute jetzt so Kundalini-Energie nennen würde. Und auf einmal macht es so tuck. Und ich so, wow, meine Sexualität ist zurück. Es war so ein Schalter. Es war wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Und auf einmal, ich so, oh, ich habe ja sowas wie Libido. Und das war halt einfach so viele Jahre nicht vorhanden gewesen, was ich mir auch heutzutage nicht mehr vorstellen kann. Ich weiß nicht mehr, wie es sich angefühlt hat, so richtig, aber ich kann mich ja noch erinnern, dass es so war. Und auf einmal war dieser Schalter umgelegt und es war aktiviert. Und das ist ja jetzt das Spannende bei Heilung. Wenn du so Sachen machst, wie Magic Mushrooms zu nehmen oder irgendwie in eine Breathwork zu gehen oder sowas, dann ist das ja erstmal nur die Aktivierung. Das ist die Aktivierung eines Prozesses, aber es ist noch nicht die Integration eines Prozesses. Es ist wie, als ob so ein Ball jetzt einmal runtergeschubst wurde vom Hügel. Aber irgendwann bleibt er dann halt unten liegen und auf den nächsten Hügel musst du den halt selber wieder raufschieben. Der ist im Tal gelandet, aber selber rausschieben, das musst du dann immer noch machen. Und in der Session war das dann halt so, okay, wow, es ist aktiviert. Und das hat auch meine Freundin da gemerkt, also sie hat das halt gespürt und habe ich mit ihr drüber gesprochen. Und sie so, das ist interessant, ich stehe seit 2 Jahren auf dich und du hast es nie bemerkt. Und ich so, okay, gut, ich war wirklich sehr blind. Aber jetzt ist es ja wieder da und dann sind wir auch, also daraus hat sich dann auch eine Beziehung ergeben und so, das war ganz cool. Aber ja, also da hatte ich dann die glorreiche Einweihung wieder in Sexualität auf Magic Mushrooms, war geil. Und dann hat es aber ja trotzdem die Integration gebraucht, wo sie mich dann auch, ja, wie so. Sie hat mich nicht mitbegleitet, war ja immer noch, ich habe das ja immer noch selber gemacht. Aber wo ich dann gemerkt habe, okay, das braucht jetzt richtig viel Arbeit, weil jetzt ist überhaupt das Ding mal wieder, jetzt ist es wieder on. Okay. Aber jetzt muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, was ich jahrelang ja nicht gefühlt habe. Okay. Und jetzt sind erstmal die ganzen Gefühle da. Also jetzt sind erstmal Schuld und Scham und so weiter da. Und jetzt habe ich irgendwie auf einmal Erektionsprobleme. Oh, scheiße, da habe ich ja vorher keinen einzigen Gedanken dran verschwendet. Und dann fing das überhaupt an, dass ich, okay, jetzt ist also das quasi der Mantel weg, aber jetzt ist das Innere freigelegt. Okay, und jetzt muss ich mich selber drum kümmern. Jetzt ist es aktiviert, jetzt muss ich integrieren. Und das war dann nochmal ein echt jahrelang andauernder Prozess von innerer Arbeit, mit diesen Schuld- und Schamthemen dann umzugehen, wo ich auch nämlich auf den Kern gekommen bin, der darauf zurückgeht, dass mit meiner allerersten Freundin, die ich da hatte, als ich 15 war, ja, wir sind mit 14 zusammengekommen, wir sind 2,5 Jahre zusammen gewesen, bis 17 oder so, oder 18, Und mit ihr war es so gewesen, dass nach anderthalb Jahren, die ich mit ihr zusammen war, hat sie mir dann damals, als ich 16 war, gesagt, dass sie immer ihre Orgasmen gefaked hat. So. Das hat sie mir also nach anderthalb Jahren Beziehung zum ersten Mal gesagt. War zu dem Zeitpunkt natürlich, weil du deine Gefühle ja nicht fühlst. So, ich meine, du bist ein Teenager, hast damit noch nicht so wirklich zu tun. Erstmal so, ja gut, versuchst du irgendwie so zu verdrängen. Aber in dem Heilungsprozess ist mir aufgefallen, okay, das habe ich jetzt zwar ewig länger verdrängt, aber das ist jetzt genau der Grund dafür, leider, warum ich das auch viele Jahre einfach mal komplett, ne, irgendwo hingepackt habe, wo ich gar keinen Bock hatte, diesen Schmerz zu fühlen. Damals also nicht gefühlt, hat sich also jahrelang dadurch darin manifestiert, dass ich gar nichts gefühlt habe. Blöd. So, und das heißt, das durfte ich erstmal aufarbeiten. Und ich hoffe, sie hat aufgearbeitet, was bei ihr dann damit zusammenhing, weil es ist ja dann oft so, wenn du als Jugendlicher halt Sex hast, okay, du weißt halt noch nicht so richtig, wie das halt wirklich funktioniert, sagt dir ja auch keiner, deswegen ja auch schön, dass du mit diesem Podcast diese Mission hast. Ich hoffe, dass sich ein paar Jugendliche auch anhören, das wäre geil. Aber das heißt, bei Frauen ist es ja, wie du eben auch selber gesagt hast, nicht zum Orgasmus kommen zu können, ist halt auch so voll das Thema bei Frauen, wo Frauen mit innerer Arbeit wieder dran arbeiten müssen, weil gesellschaftliche Erwartungen und wie man es gelernt hat oder wie man es nicht gelernt hat und so weiter. Das heißt, jeder von uns hatte jetzt ein Package, meine Ex-Freundin und ich. Und mein Package war halt diese riesige Schuld und Scham, die damit einherging. Dieses Gefühl von, okay, die hat mich jetzt jahrelang angelogen und irgendwie scheinbar habe ich es nicht drauf. Das aufzuarbeiten war dann nochmal sehr, sehr viele Jahre an Pain. Und ich kann mich schon noch erinnern, aber zum Glück habe ich es jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gefühlt, dieses absolut tiefste Schamgefühl von wirklich im Boden versinken zu wollen und nie wieder irgendwie in diese Existenz einzutauchen, wenn das Thema wieder hochkommt, wenn in sexuellem Kontakt ein Erektionsproblem auftaucht oder sowas. Also das als Mann ist schon echt wirklich sehr, sehr krass, wenn du so diesen Background hast. Und da durchzuarbeiten viele, viele Jahre lang war wahrscheinlich eins der härtesten Dinge, die ich im Leben je gemacht habe. Also das war wirklich so abgrundtiefste Scham, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man sie noch nicht erlebt hat. Genau, und das habe ich dann ein paar Jährchen gemacht. Und jetzt ist es seit ein paar Jährchen sehr, sehr gut. Und das Geschenk darin, um das jetzt auch noch direkt vorwegzunehmen, das Geschenk darin, warum ich diesen ganzen schmerzhaften Prozess so gegangen bin, ist, dass daraus entstanden ist, dass ich so diesen oberflächlichen Sex, bei dem nie wirklich tiefe Pleasure und wirklich tiefe auch Befriedigung und so weiter quasi gar nicht möglich ist oder zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich da gar kein Interesse mehr dran habe und dass sich das auch für mich irgendwie dann damit erledigt hat und dass ich jetzt quasi in Bereiche von Sexualität vorgedrungen bin, die sich halt sehr tantrisch und energetisch anfühlen, wo teilweise nicht mal mehr eine Berührung von meiner Seite notwendig ist, dass die Frau so viel mehr fühlt, als man damals als Jugendlicher hätte fühlen können, sozusagen. Also das ist halt auch wieder das Schöne dabei, weil diese ganzen energetischen Realms und tantrischen Bereiche, die wären mir sonst wahrscheinlich verschlossen geblieben. Und so durch diesen Pain bin ich darauf jetzt gekommen. Und das ist jetzt gerade halt einfach so ein super schöner neuer Standard. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen, mit dem, was ich alles jetzt gelabert habe.
Voll. Ich lieb's. Ich lieb dir dazu zu hören. Also ich hatte auch zwischendurch wieder so ganz viele Gedanken. Also einmal finde ich es natürlich mega, also erstmal danke, dass du es teilst. Dann finde ich es einfach so spannend und da wirklich auch nochmal so dieser Anschluss jetzt an jedem, der das hier anhört, woher Dinge kommen. Wir müssen nicht immer wissen, ne? Also wir müssen nicht immer allem auf den Grund gehen, woher irgendwas kommt. Aber Fakt ist, sich zu verschließen davor, dass man vielleicht irgendwelche Blockierungen hat, ist total fatal, weil wenn einfach nur ein Satz, den deine Ex-Freundin damals zu dir gesagt hat, solche Auswirkungen hat. Ich weiß auch, ich habe auch damals eine Situation gehabt, wo wirklich die banal war, die so krasse Prozesse in mir ausgelöst hat, die mich so blockiert haben, wo ich mir denke, bitte, Leute, jeder, der das jetzt hier anhört, bitte. Es ist total in Ordnung. Ja, wir alle haben das, aber wir dürfen da hinschauen. Das finde ich so das eine, das ganz, ganz wichtig ist. Dann natürlich kleiner Disclaimer. Wir machen das, wir nehmen nur magical stuff, wenn es uns ruft. Nicht einfach irgendwie.
Auf jeden Fall.
Nein. Und tatsächlich, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, finde ich super spannend. Und das ist liebe ich tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch eh so diese große Message hinter Soul Sex Rising, hinter dem, was ich auch wirklich nach außen tragen will. wir kommen da gleich auch drauf zu sprechen, was du ja jetzt auch noch ganz fresh gelauncht hast, was da auch in die Richtung geht. Aber genau das ist es ja, dass wir weg von diesem oberflächlichen Rumgebumse, was einfach einem ja überhaupt nichts gibt. Es ist ja einfach nur dieses, einfach mal schnell, ne, irgendwelche, also schnelle Befriedigung. Es ist ja wirklich wie eine, wenn man sich das so überlegt, ist dieser oberflächliche Sex wie eine Droge, wie so eine Abhängigkeit. Ja, man hat es einmal, man findet das total toll. Und dann braucht man aber immer mehr, um irgendwie diese gleiche Lust zu spüren, die man vielleicht ganz am Anfang hatte. Und dann wird es immer abgestumpfter, immer oberflächlicher. Es ist überhaupt gar keine Verbindung da. Und ich weiß ja nicht, ob du das auch, ob du das auch wahrnimmst, aber ich merke das beispielsweise voll, dass, und das kann ja unterschiedliche Gründe haben, ja, ob man jetzt vielleicht gerade einfach mal kurz an den Abwasch denkt oder ob man jetzt wirklich sich überhaupt nicht mit der Person irgendwie verbindet. Aber ich finde, man merkt, sobald man in dieses bewusste, conscious pleasure geht, dass man merkt, ist die Verbindung gerade da oder nicht? Und dann ist es aber auch beispielsweise, wenn diese Verbindung halt kurz mal abgebrochen ist, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, dann kann man vielleicht einfach sagen, ey, ich spüre da, lass uns ganz kurz irgendwie wieder reconnecten und dann kriegen wir es wieder hin. Aber ich könnte das also wirklich, wenn ich spüre, okay, da ist nicht diese Verbindung. Und ich habe aber jetzt vielleicht auch ein Gegenüber, mit dem ich jetzt nicht drüber reden könnte. Ich kann es nicht, dann kann ich mich nicht mehr öffnen, ich kann mich nicht mehr hingeben. Dann breche ich sogar ab. Ich hab das irgendwie auch schon mal mitten und komplett abgebrochen, weil ich irgendwie gesagt habe, ich kann es nicht, das geht nicht.
Stark, geil.
Ja.
Ja, voll. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen, weil ich dir Zuspruch erteile.
Nein.
Okay, voll. Also das geht mir genauso, weil das ist auch, glaube ich, etwas, wo wir gesellschaftlich irgendwie noch so darauf gepolt sind, so, dass eine Frau das jetzt so sagt wie du, ist das eine, aber so von einem Mann erwartet man das jetzt dann eher nicht und der kann ja einfach hier dies und das einmal einen reinstecken und gut ist. Ist bei mir jetzt auch nicht so. Also ich könnte nicht, kann ich nicht, will ich, oder weiß ich nicht, kann ich nicht, sage ich selten, will ich nicht. Also vielleicht kann ich es nicht mal. Ist auch möglich, aber ich will es auf jeden Fall nicht. Und das ist das Wichtigste dabei. Also ich, ja, wenn nicht diese Basis von Kommunikation, von Alignment, von auch dieses Energetics. Also ich habe nichts mehr davon, wenn das so auf einer mechanischen Ebene funktioniert. Das sind ja auch wieder Levels von Bewusstsein oder von, ja doch, ich würde schon sagen, von Bewusstsein, wie halt Sex auch ablaufen kann. Und dass jetzt du oder ich sagen, boah, das gibt uns nichts, heißt nicht, dass das jetzt niemandem was gibt. Also es gibt sicherlich Menschen, die denen es etwas gibt, weil sie halt auf einer anderen Bewusstseinsebene unterwegs sind. Und das muss auch nicht schlechter sein. Es ist also, wenn das für die passt, dann passt es halt. Das ist auch nochmal wichtig dabei zu sagen. Also wenn man sich aber dann halt eben weiterentwickelt und irgendwann sich halt fragt, okay, warum das Ganze, dann entwickelt sich es halt schon vom Mechanischen ins Intime, also dass wirklich eine intime, echte, tiefe Verbindung da ist, ins Kommunikative, dass meine Grenzen gewahrt werden, dass ich meine Grenzen spüre und all diese Dinge. Und dann bis hin ins energetisch-tantrische, wo man sich teilweise nicht mal mehr berührt und du kriegst einen Orgasmus, sowas. Also das ist halt auch schon wieder geil, dass man sowas, dass sowas überhaupt geht. Aber das geht halt auch nur, wenn du gewisse Levels davor wie so freigeschaltet hast. Also dass diese gewisse Intimität und Vertrautheit und Nähe da ist und so weiter. Das ist dann halt irgendwie auch die Grundvoraussetzung. Und ich glaube nicht und.
Ich habe schon wieder so viele Sachen im Kopf, die ich am liebsten alles sagen würde oder ansprechen oder fragen würde. Ich liebe das ja. Ich finde tatsächlich, das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich finde Intimität, es gibt so schöne intime Momente, die gar nichts Sexuelles haben, ne? Also absolut. So gar nicht, oder vielleicht auch vorher sind. Und gleichzeitig, was mir gerade noch für einen Gedanke kam, ist, das habe ich jetzt auch schon im Gespräch eben mit ein paar Freundinnen auch gehabt, weiß ja nicht, wie es dir geht, aber nur, weil man beispielsweise in diesem Thema schon drin ist und das auch schon hat und das vielleicht auch schon mal experienced hat und auch vielleicht schon mit einem Partner hatte, whatever, heißt es ja nicht, dass man das wie immer freigeschaltet und es ist immer frei und dann kann man es mit jedem haben und dann ist es immer
nee.
Da. Es kann ja auch da sein beispielsweise, dass da ja auch zum Beispiel ein Pressure ist oder dass das dann mal nicht funktioniert, aber dass man dann im Prinzip die Tools hat, um entweder zu sagen, ey, sorry, aber passt dann nicht, möchte ich dann nicht oder ne, keine Ahnung. Oder aber, dass man auch daran arbeiten kann. Das ist so, ich finde dieses, du hast es eben so schön gesagt, dieses Upleveln. Ne? Ich finde ja, das Leben ist ja irgendwie schon so ein Videogame für mich, also immer dieses Upleveln. Aber auch da, es ist alles wie so ein Spiel, ne? Wo es einfach darum geht, neue Dinge freizuschalten.
voll.
Ja, das
richtig, richtig guter Punkt. Richtig guter Punkt. Weil es kann ja auch sein, dass du mit jemandem, also du hast dann Level 1, 2, 3, 4 zum Beispiel freigeschaltet. Also bist jetzt so auf dieser Energetics-Ebene. Aber das heißt ja nicht, dass du das andere Stuff nicht mehr, den anderen Stuff nicht mehr kannst. Du kannst trotzdem mit jemandem dich auf der Ebene von Intim, also zum Beispiel Level 2, treffen. Und das ist richtig geil. Also es muss dann zum Beispiel auch nicht Sexuelles sein, sondern es kann einfach ein sehr tiefer intimer Moment sein, den du miteinander teilst. Sowas. Oder du könntest es theoretisch ja sogar auf der mechanischen. Es ist ja nicht so, als ob das dann weg ist, sondern es sind mehr so Levels, die du freischaltest. Und es ist wie, du hast die erste, zweite, dritte, vierte Klasse der Grundschule. Naja, ist ja auch nicht so, als ob die Leute aus der ersten Klasse jetzt schlechter sind als die auf Level 4, als in Klasse 4. Also du brauchst ja alle davon. Deswegen ist es ja auch gut, dass es die gibt. Und du kannst ja den Menschen dann auch wieder, je höher du dann sozusagen bist auf den Levels, dann kannst du ja immer die Menschen treffen, die auf deinem Level sind, die darunter sind. Und wenn jemand anders noch über dir ist, kann der dich ja wieder auch dahin so mitziehen. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ist ansteckend.
Ja, Verantwortung. Gib dir jetzt immer leichter die Verantwortung abgeben. Geil. Sehr gut. Voll. Ich finde auch da, ne, alles, was wir hier sagen, ich glaube, da kann ich einfach für uns sprechen, es ist ja null Judgment. Ne? Es ist ja wirklich so, es ist auch, niemand ist besser oder schlechter, sondern es ist ja immer, ich finde, da ist so viel Eigenermächtigung und so viel Power hinter, wenn man sich bewusst macht, also wenn man sich bewusst macht, okay, krass, anscheinend bin ich noch in Klasse 1. So, es ist ja voll in Ordnung. Es ist null wertend. Es ist einfach nur ein geil, was dann alles noch möglich ist, wenn ich bereit bin, hinzuschauen.
Auf jeden Fall, ja.
Das kann man beispielsweise mit jemandem machen, der auch in Klasse 1 ist. Das kann man machen mit jemandem, der Klasse 2 ist, der das dann, wie auch immer, oder whatever, es ist einfach. Ich liebe dieses Beispiel mit den Klassen gerade übrigens. Und ich finde, da steckt einfach so viel Macht und so viel Power hinter. Mir ist tatsächlich eben gerade noch so ein Gedanke gekommen, aber ich weiß nicht, ob ich damit jetzt ein komplett neues Fass öffne. Mich würde es aber tatsächlich gerade einfach interessieren.
Die Gefahr besteht.
Ja, aber ich würde es tatsächlich voll gerne gerade einfach wissen. Also ich bin ja so ein curious Mensch, ne? Also ich bin einfach immer so voll neugierig und ich denke mir halt so, vielleicht weißt du es ja oder vielleicht hängt das ja damit zusammen, aber wenn du jetzt zum Beispiel über Erektionsstörungen sprichst, also ich glaube, das ist ja so eins der, ich habe schon wieder das Wort vergessen, der Reiter der Männer.
Der apokalyptischen Reiter.
Ja, genau. Und ich glaube einfach, dass es da schon eben auch gerade bei Männern, also ich finde das immer so spannend, weil bei uns Frauen, uns siehst du diese Lustlosigkeit halt in dem Moment nicht an. Oder es ist ja nicht nur Lust, sondern es ist ja vielleicht auch was anderes. Aber Männer sind halt einfach immer direkt exposed. Ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, also ne, wenn Frauen eben beim Sex an die Waschmaschine denken, ja gut, dann wird es halt trotzdem irgendwie noch funktionieren, auch wenn es vielleicht dann trocken ist, keine Savanne. Aber trotzdem ist es halt möglich. Ne? Aber Männer sind halt einfach in dem Moment exposed. Und ich habe da manchmal so, hab da jetzt gerade eben so drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Und manchmal habe ich so das Gefühl, also klar liegt es wahrscheinlich auch an dem Druck, den man sich einfach macht, so diesen Performance-Druck, dass man irgendwie performen will oder weil man muss oder weil, also es ist ja letztendlich was im Kopf. Hast du, vielleicht aus eigener Erfahrung oder vielleicht auch aus von Freunden oder so, dazu eine Antwort, also dass du sagst, ey, gibt es da irgendeinen Tipp für Männer, wenn sowas da ist? Ich meine, Kommunikation oder das einfach auch anzusprechen, da ist ja überhaupt nichts bei. Aber wir machen da ja einen Charme raus. Aber ich glaube, ja, ich gebe jetzt einfach mal den Redestein wieder an dich. Also hast du da irgendeine Antwort zu?
Ja, der Redestein, sehr gut. Ja, also das ist ja so ein Riesenfass, da gibt's ja alle möglichen 10.000 Coachings und Angebote und so weiter zu, um dieses Thema zu bearbeiten. Am Ende ist es halt meiner Beobachtung nach selten halt ein physiologisches, sondern halt eigentlich immer ein psychologisches Anliegen oder ein mentales, ein emotionales. Also meiner Erfahrung nach und auch mit allen Freunden, wo ich so drüber gesprochen habe, ist es halt, je vertrauter du mit jemandem bist, desto besser wird es. Also ich glaube, gewissermaßen ist es auch normal. Ich glaube, wir haben sogar diese Vorstellung so von so Porno-Star-mäßig, dass das immer am Anfang schon direkt funktioniert und dass die Männer auch immer so ultra geil sind, da jetzt irgendwie die Frau sich einzuverleiben. Aber das ist bei den meisten Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe, das sind viele Männer, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es nicht so. Sondern am Anfang ist es auch erstmal so, oh, okay, und neu und irgendwie aufregend, aber ja irgendwie auch, ne? Ich glaube, das ist bis zum gewissen Grade ganz normal. Ich glaube, der Anspruch, dass das so perfekt sein muss und dann steht das Ding wie eine Eins, ist, glaube ich, ein bisschen abwegig, unrealistisch. Das zuerst. So, und wenn man sich dessen jetzt bewusst ist, dann halt Kommunikation auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch wieder so ein Generationending, dass man das irgendwie in seinen 40ern nicht macht oder so. Vielleicht ist man dann auch längst über alle Probleme erwachsen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Vorteil bei Menschen jetzt, die ein bisschen jünger sind, dass man da auch schon eher drauf gepolt ist, Kommunikation, dass das was ist, was man tut. Also zu sprechen ist eine schöne Angelegenheit. Und dass man dann einfach den Druck damit schon mal rausnehmen kann. So, hey, nach dem Motto, so, das einfach anzusprechen bei der Partnerin. Da hat doch bisher noch jede Verständnis dafür gehabt. Und ja, das zum Beispiel. Ich glaube, was mir dann tatsächlich auch geholfen hat, das ist jetzt ein bisschen mehr outlandish, aber ich glaube, wir Männer haben in der heutigen Gesellschaft auch irgendwie, und das ist jetzt wieder etwas, was ich aus der anderen Welt, also von den vielleicht eher älteren Menschen, mir rausziehe. Ich glaube, so in den jüngeren Generationen und in der modernen Welt ist es schon oft auch so, dass Männer nicht mehr mit ihrer primalen Energie verbunden sind. Also nicht mehr mit diesem animalischen, mit diesem rohen Sexuellen, was auch dazu führt, dass es nicht mehr so dieses ist von wegen, okay, wir haben jetzt so ein bisschen dieses Prey-Hunter-Spiel, so, okay, die Frau ist jetzt so in ihrem Submissiven, dass der Mann jetzt quasi wie so der Wolf sein kann, der jetzt das Reh verschlingt. So, das ist halt eher weniger verbreitet heutzutage, was aber total cool sein kann, da halt wieder reinzusteppen. So, also ich weiß nicht, vielleicht denkst du dir jetzt, das ist auch vollkommener Stuss, was der da labert, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich über die letzten Jahre wieder entdeckt habe, weil ich immer so diesen Gedanke hatte von wegen, ich darf eine Frau nicht zu sehr dominieren, das ist nicht gut, die will das nicht, wir sollten alle irgendwie gleich sein. Und da aber mit Frauen bewusst wieder reinzugehen, die das auch wollen, das ist schon auch eine sehr, sehr interessante und sehr wirkungsvolle. Mache ich hier eine falsche Bewegung?
Nein. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, also ich weiß nicht, ob du das greifen kannst, aber ich glaube, das ist etwas, was als Mann eine sehr, sehr wertvolle Lektion tatsächlich wieder ist. Auch so dieses Scham abzulegen und so dieses von wegen, boah, darf ich das jetzt wirklich? Natürlich alles mit guter Kommunikation und alles, also Kommunikation kann verbal und nonverbal sein, mit Grenzen und so weiter, das zu sehen und so. Aber ich habe das schon häufig von Frauen als Feedback gehört, so von wegen, boah, es ist so geil, wie ich mich einfach fallen lassen kann und du nimmst mich einfach sozusagen.
Voll, kann ich voll unterstreichen. Ich hatte tatsächlich auch jetzt letzte Woche ein Gespräch mit einer Freundin, tatsächlich sogar auch im Podcast, eine der letzten Folgen. Ja. Und zwar hatte sie dann auch, also wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, weil auf der einen Seite ist es natürlich heutzutage auch, wir Frauen haben ganz, ganz viele Trauma, vielleicht sogar auch generationsübergreifende Trauma. Ich glaube, jede Frau trägt in sich eben ein Stück weit Missbrauch, Erfahrung von Großmutter, Urgroßmutter, whatever. Ja. Das heißt, natürlich ist es da auch wichtig, dass man jetzt nicht voll in dieses Animalische geht und sich alles nimmt, was man will.
Ja, weil wenn du dich halt noch nicht kennst und du noch nicht attuned bist sozusagen.
Richtig, voll. Ja. Und gleichzeitig ist es aber, gibt es da ja auch einfach so einen Unterschied. Ne? Auch das, was du gesagt hast, Grenzen zum Beispiel sind natürlich, du kannst kannst ja im Prinzip nehmen, was du willst, wenn du einfach auch Grenzen kennst oder auch ein Nein.
Ja.
Aber was mir aufgefallen ist, also da kann ich jetzt einfach nur von mir sprechen oder auch von Freundinnen, leider echt absolut nicht geht, wo ich in meinem Kopf wiederkomme. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ne, man ist jetzt so einfach so in so einem Techtelmechtel oder so und dann fragt mich einfach, was willst du, was möchtest du? Und dann aber eher aus so einem Punkt von, ich weiß gerade eigentlich gar nicht, was ich mache. Also so dieses geht nicht. Also ist vielleicht nett gemeint, aber dann denke ich wieder so, dann bin ich wieder in dieser Rolle, wo ich halt nachdenke. Deshalb das, was du gerade gesagt hast, stimmt voll. Also ich glaube, gerade auch wir Frauen, vielleicht sogar auch, also wie gesagt, ich kann nur von mir reden, ne, aber gerade weil man vielleicht auch im Alltag an so unfassbar viele Dinge denken muss und weil man so viele Dinge macht und so, ne, und so, ja, man will halt jetzt in dem Moment auch vielleicht einfach sein und vielleicht sich einfach führen lassen. Ne? Das heißt ja nicht, dass man komplett animalisch übereinander herfällt, sondern es ist eher so ein sich führen lassen und dann so führen lassen und Hingabe. Und das finde ich beispielsweise super wichtig. Und tatsächlich auch, das ist mir auch aufgefallen, extremst in dem Bezug zu Schmerz beim Sex. Also sobald Frauen tatsächlich in den Kopf kommen, also sobald sich Frauen nicht fallen lassen können, also sobald sie wirklich so in dieses, ja, und jetzt ich merke, dass mein Gegenüber mir den Raum nicht halten kann, dass Schmerz auftritt. Also ich hatte es tatsächlich auch in der Vergangenheit, ich habe ja eigentlich diese, ne, auch die nervliche Aspekt, habe ich ja alles bei mir komplett geheilt. Also ich hatte da nie Probleme. Aber ich hatte tatsächlich dann auch einmal den Fall, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, ich bin voll in meinem Kopf drin, es geht gar nicht. Super toller Mann, ne, gar kein, also wirklich so, aber es ging nicht. Und in dem Moment war wieder Schmerz da. Und da war ich so, spannend, wie das so zusammenhängt. Und deshalb ist es so wichtig, dass da auch irgendwie so dieses sich, gerade als Frau auch, sich fallen lassen können, ne? Also alles, was du gesagt hast, stimme ich voll zu. Finde ich richtig geil.
Spannend. Wie war das dann in dieser Situation von der Polarität her? Also war dann da eine Unsicherheit von dir zum Beispiel, was deine Führungsrolle angeht? Oder was war dann da so der, also man muss jetzt nicht immer nach dem Grund suchen und so weiter, aber jetzt so vielleicht, woran hat es gelegen? Fragt man sich ja dann doch immer.
Woran hat es gelegen?
Das fragt man sich ja immer. Aber also hast du das so mal analysiert oder darüber nachgedacht oder nachgefühlt, wie das, woran das gelegen hat?
Voll, tatsächlich in dem Moment, weil ich es dann super spannend fand. Also auch gerade so, ne, ich meine, ich bin halt ein super neugieriger Mensch und vor allem, weil mich diese Themen so interessieren und weil ich dann auch so spannend fand, okay, ich möchte ja hiermit auch gerade Frauen oder auch Männern grundsätzlich helfen. Und ich merke einfach, dass das vielleicht sogar ein Muster ist. Es ist vielleicht nicht einfach nur eine, da ist jetzt eine Nervenkrankheit, sondern es ist einfach auch ein Muster in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und deshalb fand ich das ganz spannend. Ich glaube, bei ihm war es tatsächlich so, er war sich unsicher, glaube ich, in seiner Position. Auch. Also er hat mich, glaube ich, auf ein Podest gestellt. Ich glaube, natürlich mag man als Frau so begehrt zu werden. Aber wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist sich selbst nicht sicher, ist es dann wiederum schwierig. Ich glaube, an der einen, daran hat es auch, glaube ich, gehakt. Und einfach bei ihm tatsächlich auch, das finde ich total schön, weil also wir haben danach dann auch drüber gesprochen, das fand ich dann auch total toll. Und er hat dann auch für sich die Themen auch angegangen, was ich super schön fand, weil er aus einer früheren Ehe, die er hatte, eben ein riesen Problem damit hatte, weil sie auch Schmerzen hatte. Und in dem Moment, das ist auch das, was ich super spannend finde, gerade bei Frauen, die Schmerzen haben, die dann mit einem Partner zusammen sind, der sie wirklich liebt, da haben die Männer auch alle einen Knacks. Also Knacks im Sinne von, ey, das sind einfach Trauma, weil du dich ja auch nicht richtig, du weißt auch nicht, wie du möchtest deiner Frau nicht wehtun, du möchtest deiner Freundin nicht wehtun und du weißt gar nicht mehr, okay, wie soll ich mich eigentlich verhalten, was soll ich machen? Und in dem Moment bist du so unsicher und dann fragst du natürlich, weil du willst ja niemanden verletzen, hätte er bei mir halt nicht machen müssen, dass dadurch, dass er das da gefragt hat, hat wiederum meine Sachen aktiviert. Also es war wirklich dann wie so ein,
So ein Teufelskreis mäßig oder was?
Ja, also
ich meine, er hat zu Verständnis, hast du es dann gut gefunden, dass er gefragt hat, oder hat sich noch mehr verunsichert?
Nein, ich fand es ja nicht gut, dass er mich gefragt hat. Also, weil er hat es auf Basis seiner Erfahrung gemacht, weil er es nicht anders kannte, weil seine Ex-Frau tatsächlich ganz, ganz viel Probleme hatte. Das heißt, es war normal bei denen, ja. Bei mir hätte er das nicht machen müssen. Bei mir hätte er einfach im Prinzip so diese Führungsrolle übernehmen sollen. Ja. So. Ja. Dadurch, dass es aber seine Erfahrung war, hat es bei mir aber wieder etwas aktiviert, was ich, also ne, irgendwas reaktiviert, was ich von früher noch kannte, wo ich dann voll in meinem, und dann, okay. So eher.
Ja. You get it? Voll, jetzt habe ich es verstanden, denke ich. Das ist, glaube ich, auch das, was ich eben meinte. Von wegen, dass Männer dann diese Unsicherheit haben. Und Unsicherheit ist, glaube ich, so einer der größten Erektionskiller, weil wir ja noch bei dem Thema waren. Und diese Klarheit dann halt zu haben, was die Rollen angeht, ich glaube, das ist eine super, super wichtige Sache. Das ist, glaube ich, das, worauf ich eben auch hinaus wollte damit. Und was ich dazu auch noch sagen will, da tastet man sich ja natürlich ran. Also dann halt zum Beispiel so zu testen, okay, also ich spreche das jetzt mal aus der Perspektive eines Mannes, okay, du bist mit der Frau, hast mit ihr jetzt das Date gehabt und dann, oder mehrere Dates am besten, und dann bist du am Küssen Und dann spürst du im Kuss in die Polarität rein, die ihr gerade habt. Und dann kannst du immer anfangen zu spüren, wie fühlt es sich für die Frau an, wenn ich sie zum Beispiel hinten die Haare so ein bisschen packe und ziehe. Oder wenn ich meine Hand so um den Nacken lege. Ist sie darauf responsive oder stößt sie das eher ab? Und dann sich halt langsam voranzutasten, so okay, wie mag sie es, wenn ich meine Hand um ihren Hals lege? Oder solche Dinge, dass man halt dann in diese Dominanzgeschichten halt reinkommen kann, auf eine ganz, ganz smoothe Art und Weise, sodass es immer der Schritt nicht zu viel ist. Also dass es so, das Attunement einfach da ist, dass es für die Frau sich immer nach einem guten Schritt anfühlt und nie nach einem zu viel. Weil wenn du jetzt natürlich direkt anfängst, irgendwie, keine Ahnung, da jetzt die zu verschlingen oder so, oder zu so direkt zu choken, das ist natürlich nicht so gut. Aber das ist halt auch wieder dann mit der inneren Arbeit und mit dem Attunement, was man dann hat, etwas, was dann super leicht auch geschehen kann. Und ich glaube, darin liegt dann einfach super viel schöne Polarität. Ja.
Voll. Ich finde es ganz gut, was du gerade gesagt hast, ne? Und ich glaube, das sind auch einfach natürlich auf der einen Seite irgendwo austesten. Und ich glaube, das Wichtigste in dem Ganzen ist tatsächlich, also wirklich, ich glaube, das sollte wirklich so als Grundwert über allem stehen, wo man dann auch versteht, okay, ich kann hier in dem Moment gar nicht wirklich was falsch machen, wenn die Verbindung, also auch dieser Respekt meines Gegenübers und diese Verbindung zueinander gerade der höchste Stellenwert ist und nicht ein Ego-Getue, oh, ich habe jetzt Bock auf einen Schuss. Also so, ja. In dem Moment ist es natürlich falsch. In dem Moment wirst du immer auch dein Gegenüber ganz klar nicht sehen. Du wirst die Grenzen nicht sehen, du wirst sie nicht respektieren und whatever. Das heißt, wenn du dir bewusst bist, dass es hier gerade um die Verbindung geht, um ein schönes Erlebnis, um diese Verbindung, diese Intimität zu spüren, in dem Moment, wenn ist da auch dieser Druck raus und diese Erwartung, jetzt ne, zum Orgasmus zum Beispiel zu kommen oder so, sondern es geht ja in dem Moment um die Intimität, um diese Verbindung. Und sich da auszutesten, ich glaube, da kommt man automatisch dann schon in eine ganz andere Präsenz und eine ganz andere Rolle auch, die dann einfach auch Neugierde weckt, wo man dann auch spielerisch mit dem Gegenüber einfach umgehen kann. Ne? Aber klar, wenn dann einfach, wenn es um keine Ego-Befriedigung geht, dann sieht es anders aus.
Das ist der Fokus auf das Subjekt anstatt auf das Objekt. Also diese Verbindung in den Vordergrund zu stellen, hey, wir lernen uns hier gerade als Individuen kennen, die einen gemeinsamen Raum teilen und diese Verbindung ist gerade uns heilig und das ist uns das Wichtigste und das ist unsere Priorität, dann haben wir den Fokus auf dem Subjekt. Also ich bin bei mir, du bist bei dir und zusammen haben wir ein Wir und das ist das Subjekt. Aber wenn der Fokus so darauf ist, so ich will jetzt, keine Ahnung, ich will die flachlegen, oder ich will den in eine Beziehung bekommen. Ist ja nicht nur so mit Sex. Ist ja nicht nur das Objekt sein, sondern die Beziehung kann auch das Objekt sein. Es gibt ja manche Frauen, auch Männer, aber ich kenne das viel von Frauen, dass die dann so desperately auf der Suche sind nach einer Beziehung, dass sie auch wieder das Subjekt dabei vergessen. Und so sind viele Männer dann on the hunt, auf der Jagd nach irgendwie auch dem nächsten Objekt. Und beides ist halt Objektifizierung. Und sich im gemeinsamen Raum zu treffen, wo die Verbindung der Fokus ist, das ist dann halt der Fokus auf dem Subjekt. Und das ist dann halt einfach eine Magie, die sonst einfach nicht entsteht.
Voll. Voll, voll. Kann ich auf jeden Fall einfach nur zustimmen. Ich find's mega spannend. Oh Gott, ich glaube, wir könnten alleine darüber auch schon wieder stundenlang reden. Ich lieb's. Ich mache aber jetzt einfach mal so einen Loop. Einfach mal einen komplett anderen noch, damit wir auf jeden Fall auch noch darauf zu sprechen kommen. Weil ich meine, es gehört dazu. Und ich finde es super spannend, weil du mir ja auch in den letzten Wochen ein bisschen was darüber erzählt hast. Ich meine, das Thema zwischenmenschliche Beziehung, Intimität, Sexualität, brauchen wir jetzt nicht mal drüber reden. Das interessiert dich, das ist dein Thema. Dafür gehst du los. Und du hast da jetzt gemeinsam mit, ich glaube, zwei Partnerinnen, hast du ein neues Projekt gestartet, was ich super spannend finde. Bitte, bitte nimm uns mit. Worum geht's? Was ist es genau? Ich weiß, das erste Event war schon da. Hau raus. Wir wollen alles wissen.
Wir wollen alles wissen.
So, das war jetzt schon der kleine Teaser für die nächste Folge. Das heißt, du darfst dich auf eine weitere Folge mit Lukas freuen, denn wir haben uns noch ordentlich verquatscht und über sein Event gesprochen, sein neues Projekt. Wir haben über Intimität ohne Sex gesprochen, über Boundaries setzen, nach Konsentfragen, Kommunikation. Also wir sind da richtig tief reingegangen in das Thema Intimität, Sexualität und freu dich drauf. Es ist eine richtig tolle Folge geworden. Und du darfst jetzt super gerne einmal in den Shownotes schauen. Da habe ich nämlich Lukas Social Media verlinkt. Da darfst du sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und ich würde mich super freuen, wenn du deinen Aha-Moment teilst, wenn du mir Feedback gibst oder uns Feedback gibst. Und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.